Guten Abend zusammen. Schön, dass ihr hier seid. Ups. Wir haben letzten Mittwoch Kapitel 8 abgeschlossen. Hatten zweiten Teil, glaube ich, von Kapitel 8. Und hatten über Nachfolge weiterhin nachgedacht. Wir hatten drei Punkte über Nachfolge betont. Und zwar hatten wir gesagt, Jesus nachfolgen bedeutet, unseren Glauben mutig zu bekennen. Es ging da um das Licht, dass wir Lichter sind, die sich nicht verstecken können. Wir sollen also, und wir wollen natürlich, Lichter sein für Jesus, die anderen den Weg zu Jesus leuchten. Dann hatten wir gesagt, Jesus nachfolgen beinhaltet, durch Stürme zu gehen, aber in den Stürmen, nicht den Dienst quittieren, sondern in den Stürmen zu Jesus rufen und seine Hilfe erfahren. Und dann als drittes hatten wir gesagt, Jesus nachfolgen bedeutet, in seiner Nähe bleiben und ihn machen lassen, auch wenn es unangenehm wird, auch wenn es brenzlig wird. Wer Jesus nachfolgt, so hatten wir, glaube ich, letztes Mal abgeschlossen, wer Jesus nachfolgt, der wird erfahren, Jesus ist immer größer und Jesus ist immer stärker. Und ich bin sicher, dass die meisten von euch, wenn ihr hart genug nachdenkt, dass sie ein Zeugnis darüber geben könnten, dass Jesus stärker ist, dass Jesus größer ist. Vielleicht eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, heute in 14 Tagen ist unser Zeugnisabend. Und vielleicht denkt ihr einfach mal nach, wie habe ich eigentlich in der Nachfolge erfahren, dass Jesus größer ist, dass er stärker ist. Und dann kommt und lasst uns daran teilhaben. Mit zwei weiteren Begebenheiten wollen wir heute Abend Lukas 8 abschließen. Und wir wollen uns natürlich mit dem Text befassen, aber der Text bietet viele Möglichkeiten, in kleine Details reinzugehen. Und das wollen wir heute Abend nicht so sehr. Wir wollen uns den Text anschauen im Videoclip, wollen hören, da wird ja praktisch der Bibeltext zuvor gelesen, wollen uns anhören und wollen dann uns anschließend fragen, wie ist das eigentlich mit unseren Bitten an Jesus? Wie ist das eigentlich mit unseren Gebeten, vor allen Dingen mit den Gebeten, die nicht erhört werden oder scheinbar nicht erhört werden, wie auch immer? Das ist eine Frage, die jeder Jünger Jesu kennt. Jeder, der Jesus nachfolgt, der hat irgendwann diese Fragen, wie ist das eigentlich mit den Bitten an Jesus und gerade mit denen, die wir seit einer gefühlten Ewigkeit ihm bringen und wo sich scheinbar nichts tut. Aber zuerst wollen wir den Videoclip uns anschauen. Ich werde erst noch mal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass dein Wort lebendig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Dass es die Dinge auseinanderhält, die wir gar nicht auseinanderhalten können und dass es die Dinge zusammenfügt, Herr, die scheinbar nicht mehr zusammenfügbar sind. Dein Wort ist scharf wie ein Schwert, dein Wort ist aber auch heilend wie Salbe. Und wir möchten dich bitten, dass du heute Abend durch dein Wort zu uns redest, dass du unsere Herzen erquickst. Herr, vielleicht die ein oder andere Frage uns beantwortest oder uns zumindest weiterkommen lässt, damit unser Fundament im Glauben in dir gestärkt wird. Amen.
Als Jesus zur anderen Seite des Sees zurückkehrte, empfing ihn dort eine große Menschenmenge. Sie hatten alle ungeduldig auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an, in sein Haus zu kommen, denn sein einziges Kind, ein etwa 12-jähriges Mädchen, lag im Sterben. Jesus ging mit. Unterwegs wurde er beinahe erdrückt, weil sich so viele Menschen um ihn drängten. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Niemand hatte ihr helfen können, obwohl sie schon von vielen Ärzten behandelt worden war und dafür ihr ganzes Geld ausgegeben hatte. Diese Frau zwängte sich durch die vielen Menschen hindurch und berührte heimlich von hinten ein Stück seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Wer hat mich angefasst? Fragte Jesus. Aber niemand wollte es gewesen sein. Und Petrus meinte, Herr, die Leute drücken und bedrängen dich von allen Seiten. Und da fragst du, wer dich angefasst hat? Jesus erwiderte, jemand hat mich ganz bewusst berührt. Ich habe gespürt, wie heilende Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau erkannte, dass Jesus alles bemerkt hatte, kam sie zitternd zu ihm und fiel vor ihm nieder. Vor allen Leuten erzählte sie, weshalb sie ihn berührt hatte und wie sie sofort gesund geworden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden. Noch während er mit der Frau redete, kam jemand aus dem Haus von Jairus gelaufen. Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht mehr. Jesus hörte das und sagte zu dem Vater, verzweifle nicht, vertrau mir einfach und deine Tochter wird gerettet. Als sie das Haus erreichten, erlaubte er nur Petrus, Johannes, Jakobus und den Eltern des Mädchens mit hineinzugehen. Alle klagten und weinten um die Tote. Aber Jesus sagte, hört auf zu weinen, das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Denn jeder wusste, dass es gestorben war. Dann fasste er das Mädchen bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ließ ihr etwas zu essen bringen. Die Eltern konnten kaum fassen, was sie erlebt hatten. Doch Jesus schärfte ihnen ein, mit niemandem darüber zu reden.
In 2. Samuel, Kapitel 12, da lesen wir, dass der David fastete und betete für sein neugeborenes Kind, das er mit Bathseba hatte und das todkrank war. Und er betete, dass es gesund bleiben würde und das Kind starb. In 2. Korinther 12, da lesen wir, dass der Paulus wiederholt betete, dass Gott ihm den Pfahl aus dem Fleisch nehmen würde. Und wir wissen, das spricht von einer Krankheit, die Bibel nicht näher definiert. Paulus hatte irgendeine Krankheit und betete das mehrmals, dass Gott ihn doch davon befreien würde. Paulus wurde nicht geheilt. In Apostelgeschichte 12 lesen wir, dass der Herodes nicht gut auf die Christen zu sprechen war. Und er nahm den Jakobus gefangen und er nahm den Petrus gefangen. Und der Jakobus wurde geköpft und der Petrus, der kam frei. In Johannes 11, da senden Maria und Martha einen Notruf zu Jesus. Und zwar senden sie jemand mit den Worten, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Wir wissen, das war der Lazarus, das war der Bruder von denen. Mit anderen Worten, Herr, der Lazarus, dein Freund, liegt im Sterben. Komm, Lazarus starb. Und hier in unserem Text, da geht es um die Tochter des Jairus. Der Jairus kommt zu Jesus und bittet ihn um Hilfe für seine sterbenskranke Tochter. Und dann muss er mit ansehen, dass Jesus gar nicht in Eile zu sein scheint. Und die Tochter stirbt. Und dann ist da der andere Fall, der da zwischen reinkommt und Jairus die Zeit raubt. Die Frau, die Kranke, seit 12 Jahren hatte sie Blutungen. Ihr ganzes Geld, da steht, ihr ganzes Geld, ihr ganzes Vermögen, hatte sie an Ärzten ausgegeben und keiner hat ihr helfen können. Und ich gehe davon aus, dass sie spätestens, allerspätestens nach einem Jahr ihrer Krankheit begann, intensiv zu beten. War ja eine Jüdin. Und es verging ein Jahr nach dem anderen und das Geld ging aus und keine Heilung kam. 12 Jahre lang. Wir wollen die beiden Hauptpersonen aus dem Text ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Also außer Jesus. Jesus ist immer die Hauptperson im Wort Gottes. Aber wir wollen uns den Jairus ein bisschen angucken, wir wollen uns die Frau ein bisschen angucken. In Vers 40 heißt es, am anderen Ufer hatten die Menschen schon auf Jesus gewartet und empfingen ihn begeistert. Gut, wir wissen, davor hatte Jesus Wunder getan und da war die Speisung gewesen und ja, die Leute waren einfach begeistert von Jesus. Und mitten in diese Begeisterung stürzt der Jairus hinein. Und der Jairus, das haben wir gesehen, der war nicht begeistert. Dem war nicht nach Tanzen zumute, war nicht nach Hüpfen zumute, dem war nicht nach Singen zumute. Der wirft sich vor Jesus auf die Erde in den Staub und fleht ihn an. Und man kann sich das so richtig vorstellen, war ja auch im Film so gezeigt, dass er sein Gewand festhielt und fleht ihn an, zu ihm nach Hause zu kommen, weil seine Tochter im Sterben liegt. Und was der Lukas nicht macht, was aber der Markus macht, in seinem Evangelium, der auch über dieses Ereignis berichtet, er zitiert, was der Mann sagt. In Markus 5 lesen wir, dass er sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Schnell, Meister, meine einzige Tochter, sie liegt im Sterben. Sie ist alles, was ich habe. Komm und rette sie, dass sie lebt. Und man merkt so richtig aus diesen Worten, und die wurden ja gut untermalt durch den Film, durch den Clip, man merkt die Inbrunst in diesem Gebet und man merkt, was das für ein Gebet war und auch in gewisser Weise auch was für ein Glauben. Der Jairus hat alles richtig gemacht in seiner Not. Aber wir haben eben auch gehört, um vorwegzugreifen und gesehen, dass seine Tochter starb. Frage an euch, menschlich gesehen, warum starb sie?
Weil Jesus getrödelt hat.
Ja, okay, weil Jesus getrödelt hat. Jesus wurde aufgehalten. Boah, ich kann mir so richtig den Jairus vorstellen, wie Jesus mit ihm auf dem Weg war zu seinem Haus und dann kommt diese Frau und hält ihn auf und quetscht sich dazwischen. Noch irgendwas?
Es ist vielleicht Gottes Plan, also seine Souveränität sagt, das will ich tun.
Mhm. Okay, wenn man hinter die Kulissen schaut, Es ist Gottes Plan, der natürlich etwas vorhatte damit. Aber wir merken halt, wie es nervig ist, wir wissen das ja selbst von unserem Leben, wie es nervig ist, wenn sich irgendjemand dazwischen drängelt. Und wenn irgendjemand uns und mit unserem Anliegen aufhält, irgendjemand, der denkt, mein Anliegen ist wichtiger als das Anliegen der anderen. Wenn wir jetzt diese beiden Personen sehen, den Jairus und die Frau, und wir wären Richter, was würdet ihr sagen, wessen Anliegen war wichtiger?
Von Jairus.
Von Jairus, okay. Natürlich, das Mädchen, das lag ja im Sterben, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass für jeden der beiden sein Anliegen das Wichtigste war. Der Jairus kannte die Frau nicht, hatte also nicht wirklich Mitleid mit ihr. Die Frau kannte die Tochter des Jairus nicht, hatte also nicht wirklich Mitleid mit ihr. Und jedem war sein Anliegen vermutlich das Wichtigste. Und ich denke, das ist eine normale Einstellung, eine normale Sache. Das Gute ist, Jesus kann sich um alle Anliegen gleich intensiv kümmern. Das können wir ja nun mal nicht. Bei uns ist das 1, 2, 3. Frauen würden sagen, Männer sowieso immer nur eine Sache. Aber wir können nicht mehrere Sachen gleich intensiv und gut erledigen. Und das ist bei Jesus anders, preist dem Herrn. Wenn wir heute Abend hier noch eine Gebetsgemeinschaft machen und irgendwo in der Ukraine, in Russland, auf den Philippinen, in Südamerika oder Afrika sind Menschen, die zu Jesus rufen, der ist für jeden hat er die gleiche Aufmerksamkeit und die gleiche Intensität, mit der er sich den Menschen zuwendet. Und hier sind es halt eben die beiden, um die er sich kümmert. Da kommt der kleine Einschub. Die kranke Frau. Die kranke Frau war eigentlich eine Frau am Rand der Gesellschaft. Das wird nicht so direkt durch den Text deutlich, das wird aber deutlich, wenn man das Alte Testament kennt und die Kultur und die Religion kennt, die damals herrschte. Durch ihre Krankheit galt sie rituell als unrein. Das heißt, sie hätte sich gar nicht unter das Volk mischen dürfen. Sie durfte auch nicht mit anderen beten. Sie durfte zu keinem öffentlichen Gebet gehen. Seit 12 Jahren. Die war ganz vom sozialen Leben abgeschnitten und die war ganz arm dran, seit 12 Jahren. Und es gab keinen Livestream. Von dem Hintergrund her muss man die Frau sehen und verstehen. Jairus dagegen war ein geachteter Synagogenvorsteher. Das war ein Mann mit sozialem Gewicht. Das war einer, der was zu sagen hatte. Das war einer, zu dem andere Leute aufblickten. Ein Leiter, jemand mit Einfluss am Ort. Und beide sind in Not. Und beide kommen zu Jesus. Und der eine kommt zu Jesus und wirft sich vor ihm in den Staub. Und die andere kommt zu Jesus von hinten und berührt nur eben mal sein Gewand. Lasst uns nie solche übersehen, die am Rand stehen. Lasst uns nie solche übersehen, die man gerne übersieht, die man ausstößt, die sonst keiner sieht oder keiner sehen will, mit dem niemand gerne in Berührung gebracht werden möchte. Lasst uns die nicht übersehen, denn Jesus hat sie auch nicht übersehen. Jesus hat sie eingeladen. Und wir sollen es ihm gleich tun und dürfen ihnen eine Einladung aussprechen. Lasst uns gleichzeitig aber auch nicht die übersehen, die wir vielleicht als unerreichbar ansehen, weil es sehr einflussreiche Personen sind, weil es sehr hochgestellte Personen sind, weil es Personen sind, die vielleicht sogar einen anderen Glauben haben und noch hochgestellt sind. Lass uns die auch nicht übersehen. Auch für die hat Jesus Zeit. Und auch die lädt er ein. Und auch denen dürfen wir die Einladung aussprechen. Was sie damit machen, ist nicht unsere Sache. Aber wir dürfen sie einladen, so wie Jesus sie eingeladen hat. Ich finde auch interessant, vielleicht erinnert ihr euch an Kapitel 7, letzte Kapitel, wo der Hauptmann, der heidnische Hauptmann zu Jesus kam und sagte, wir haben das in Lukas 7, Vers 6, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Während der Jairus, von Jairus, es heißt, er bat ihn, in sein Haus zu kommen. Gut, können wir jetzt fragen. Gut, was ist besser? Dass der Hauptmann, der sagt hier, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst, oder der Jairus, der gesagt hat, bitte komm in mein Haus, da liegt meine Tochter. Und was ich von den beiden Punkten sehe, ist, wir dürfen nie irgendwie ein Muster, den Heilungswundern oder dem Heilungshandeln Jesu ein Muster aufdrücken. So muss es sein. So muss es gemacht werden. Wir können Gott nicht festnageln, wie er heilt, und wir können Gott nicht festnageln, wo er heilt. Wir wissen, er kann heilen, aber er macht das gerade so, wie es in seinen Plan passt. Die Frau, wie verzweifelt muss die gewesen sein? Vielleicht hatte sie sogar das Anliegen von Jairus gehört. Ihre sozialen Kontakte, wenn sie noch welche hatte, die waren auf ein Minimum geschmolzen, weil sie eben rituell unrein war, unnahbar war. Ihr Konto war leer und damit waren ihre Arztbesuche zu Ende. Und ich habe mich gefragt, wie wohl ihr geistliches Leben ausgesehen haben mag. Ich meine, die Juden damals, die waren nicht alle super fromm. Der Tempel war sicherlich nicht, und die Synagogen waren sicherlich nicht an jedem Sabbattag brechend voll. Aber wie mag ihr geistliches Leben ausgesehen haben? In so einer ständigen Isolation, ohne Gemeinschaft mit anderen, ohne Gebetserhörung um Gesundheit, dafür aber mit vielen, vielen, vielen Fragen. Das muss sie, vielleicht können wir das nachempfinden. Jetzt gucken wir noch ein bisschen auf das Ende von dieser Episode. Wir könnten sagen, wir können sehr wohl sagen, gerade jetzt während der letzten 2 Jahre, wenn Kranke Gesunde berühren, dann ist es gefährlich, dass die Gesunden auch krank werden. Wenn ein Kranker einen Gesunden berührt, kann der Gesunde schnell krank werden, je nachdem, was für eine Krankheit ist. Wenn Jesus Kranke berührt, dann werden die Kranken gesund. Und das ist das Herrliche. Und so das zeigt auch wieder, wie anders Jesus ist. Jesus hat keine Scheu, sich denen gegenüber offen zu zeigen, die anzunehmen, die krank sind, die anzunehmen, die unrein sind. Zu ihm kamen die Aussätzigen. Wenn Jesus Kranke berührt, werden die Kranken gesund. Und die Worte, die Jesus hier sagt, in Vers 48, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Was hatte die Frau für einen Glauben? Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schaut ruhig rein, denn da steht's. Jesus sagt, dein Glaube hat dich geholfen. Was hatte sie für einen Glauben? Was glaubte sie?
Dass Jesus sie heilen kann.
Genau, so steht's da. Sie glaubte, dass Jesus sie heilen wird. Sie hat gesagt, sie hat sich gedacht, wenn ich nur sein Gewand berühre, so werde ich heil. Die Frau hatte also den Glauben, den wir uns wünschen. Und Jesus lobt das und sagt, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Das ist ein gutes Stück Glauben. Und nicht jeder, und das ermutigt mich, nicht jeder, dem Jesus half, hatte diesen Glauben. Dass die Frau wusste, wenn ich ihn anrühre, werde ich gerettet, werde ich gesund, werde ich heil. Aber in Markus 8, da lesen wir die Aussage von einem Aussätzigen, der sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Der kam nicht zu Jesus, der Herr wird mich heilen oder wird mich reinigen. Aber er kam mit dem Glauben, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und Jesus hat ihn gereinigt aufgrund dieses Glaubens. Und in Markus 9 heißt, wir kennen die Geschichte von dem Vater mit dem dämonisierten Jungen. Und der Vater, der war fertig mit der Welt. Und der schreit nur noch zu Jesus, aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen und hilf. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass das der Glaube ist, der Berge versetzt. Herr, wenn du etwas kannst, und wir wissen, wie es weitergeht, Jesus sagt ihm, was heißt hier, wenn du etwas kannst? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Herr, hilf meinem Unglauben. Der kam mit einem Minimum an Glauben und wir alle wissen, er hat diesen dämonisierten Jungen freigemacht. Der Vater, der hatte nicht den Glauben dieser kranken Frau. Der hatte nur ein Minimum. Und als die vier Männer in Lukas 5 den fünften auf der Matte zu Jesus brachten, da heißt es, und als er ihren Glauben sah, kann natürlich alle fünf gewesen sein, aber ich glaube, es war die vier, die ihn gebracht haben, die durch den Trouble gingen, aufs Dach zu steigen, ein Loch dem Eigentümer ins Dach zu machen und den Kranken vor Jesus runterzulassen. Als er ihren Glauben sah, sprach er zu dem Kranken, zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Was all diese Leute vereint, die kranke Frau, den verzweifelten Vater, den Aussätzigen, der geheilt wurde, oder der Lahme, der geheilt wurde und von vier Freunden gebracht wurde. Was all diese Leute vereint, ist, mit was immer für einem Maß an Glauben sie hatten, mit dem Maß kamen sie zu Jesus. Und Jesus half ihnen. Lass uns nicht entmutigt sein, wenn wir sagen, ich habe keinen Glauben, der Berge versetzt. Ich kann nicht zum Rasberg sagen, hier, geh mal ein bisschen weiter südlich, schließ dich dem Westerwald an. Den Glauben habe ich nicht. Jesus sagt, wenn wir Glauben haben wie ein Senfkorn, könnten wir das sagen. Den Glauben habe ich nicht. Aber wir haben ein Maß an Glauben. Und diesen Glauben sieht Jesus. Und diesen Glauben möchte er sehen. So, mittlerweile ist durch diese ganze Prozedur der Unterbrechung ist die Tochter des Jairus gestorben. Und Jairus mag sich gefragt haben, oder? Er mag sich gefragt haben, Herr, warum bin ich überhaupt gekommen? Herr, warum habe ich überhaupt gebetet, auf meinen Knien mit dir gerungen, dass du kommst? Herr, warum hast du mich nicht erhört? Herr, bei mir ging es um Leben und Tod. Bei der Frau, da ging es um Heilung. Herr, warum hast du gezögert? Herr, kümmert dich das Leben einer Zwölfjährigen nicht, die noch ein Kind ist? Kümmert dich der Schmerz der Eltern nicht? Herr, warum hast du mein Gebet nicht erhört? Jetzt ist zu spät. Fertig. Sie ist tot. Und manchmal meinen wir auch, wir wären an einem Punkt angekommen, so, jetzt ist zu spät. Der Zug ist abgefahren. Gebetserhörung ist nicht eingetroffen und sie hätte eintreffen müssen bis heute Mittag 12 Uhr. Und jetzt ist es Abend. Und wir denken, jetzt ist zu spät und Jesus kann oder wird nicht mehr helfen. Und in Vers 49, da heißt es, da sagt der Bote zu Jairus, bemühe den Meister nicht. Aber es macht Jesus keine Mühe, wenn Mühselige und Beladene ihre Mühe und ihre Lasten bei Jesus abladen. Es bemüht den Herrn nicht, wenn wir immer und immer wieder zu ihm kommen. Selbst dann, wenn wir denken, der Zug ist abgefahren. Es ist zu spät. Jesus sagt dann zu dem trauernden Vater, der dachte, dass sein Gebet nicht erhört worden sei, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Und dann stellt Jesus alles auf den Kopf. Er geht mit dem Vater zu dessen Haus. Die trauernde Menge, die haben wir ja gesehen, waren, glaube ich, damals bezahlte Klageweiber, die dann, ja, die das alles so ein bisschen eine angemessene Trauer praktizierten. Und diese Trauer, die wurde zu einem höhnischen Gelächter, als Jesus sagte, das Mädchen schläft nur. Das tote Mädchen wird zu Leben erweckt. Auch das stellt Jesus auf den Kopf. Und die trauernden Eltern werden von Freude überwältigt, so heißt es. Auch das stellt Jesus auf den Kopf. Nachdem es also für beide, für den Jairus und für die kranke Frau zunächst so aussah, als ob Gott ihre Gebete nicht erhört hätte. Bei Jairus starb die Tochter, die kranke Frau. Ich gehe zumindest davon aus, dass sie jahrelang gebetet hat und Gott sie nicht geheilt hatte, bis zu der Begegnung mit Jesus. All das bringt Jesus zu Ende. Er bringt es zu Ende, so dass am Ende Gott die Ehre bekommt. Ja, so viel zum Text. Ich möchte aber zum Schluss noch ein bisschen bei dem Thema verweilen. Es ist ein Thema unserer Nachfolge. Ein Thema, das wir uns stellen. Das Thema erhörte oder unerhörte Gebete. Und jeder von uns kämpft damit. Manchmal mehr, manchmal weniger. Kommt darauf an, wie schwer das Gewicht ist von dem Gebet, was nicht, wie wir meinen, nicht erhört wird. Und wir kennen die Pauschalantworten. Lass uns mal ein paar Pauschalantworten zusammentragen. Warum erhört Gott Gebete nicht?
Er hat seine Zeit.
Gott hat seine Zeit, okay? Was noch?
Es ist nicht sein Wille.
Nicht andauernd gebetet, nicht genug gebetet, ja? Cool. Da gibt's für all diese Antworten gibt es Bibelstellen, die wir zitieren könnten. Es gibt also Antworten. Und eine Sünde. Wenn ich Sünde in meinem Herzen gehabt hätte, so hätte Gott nicht gehört. Ich glaube, der Jesaja schreibt das. Oder klassische Antwort, warum erhört Gott mein Gebet nicht? Manchmal sagt Gott ja, manchmal sagt er nein und manchmal sagt er, warte noch. Das sind alles gute und alles richtige Antworten, aber wir wissen das ja selbst, die sind nicht immer zufriedenstellend. Die sind Antworten, die wir alle schon gehört haben. Wenn wir anfangs heute Abend gesagt haben, der David hat für sein neugeborenes Kind gebetet und es wurde nicht erhört, das Gebet. Die Christen in Jerusalem wurden zwar erhört in ihrem Gebet für Petrus, aber nicht für Jakobus, der starb. Dann können wir uns die Frage stellen, warum hat Gott da nicht erhört? Und natürlich gibt es eine Antwort darauf, aber oftmals in diesen Punkten müssen wir sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, warum Gott es nicht erhört hat. Und vielleicht gibt Gott uns eine Antwort zu seiner Zeit, aber es kann auch sein, dass Gott uns keine Antwort gibt. Und dann müssen wir damit leben und dann müssen wir uns an ihm festhalten. Eine Frage. Kann es sein, dass die Aussage, im Glauben zu beten, mehr ist als das Wissen, Gott kann erhören oder Gott wird erhören? Wenn wir sagen, ich weiß, Gott kann erhören und dann beten, dann würden wir sagen, ja, das ist ein Gebet des Glaubens. Wenn wir sagen, ich weiß, Gott wird erhören, Das ist natürlich schon ein bisschen gewagter. Aber dann würde ich auch sagen, dann bete das Gebet des Glaubens. Aber kann es sein, dass hinter dem Gebet des Glaubens noch mehr steckt, als Gott kann oder Gott wird? Was meint ihr? Ja, Kianosch.
Und sage, du kannst. Und ich verlasse mich auf dein Wort. Wenn es letztendlich ausgeht, muss ich so den Glauben annehmen.
Super, das ist sicherlich ein ganz wichtiger oder ein ganz hilfreicher Punkt, wenn wir uns im Gebet an Bibelstellen erinnern. Diese Bibelstellen Gott gegenüber zitieren im Gebet und sagen, Herr, auf diese Bibelstelle stelle ich mich und bete hier und dafür. Wenn wir das Wort im Glauben beten, das Wort Glauben ersetzen durch Vertrauen, was ja durchaus ersetzt werden kann, dann würde das bedeuten, dass wir im Vertrauen beten. Im Vertrauen, dass Gott mich immer und in jedem Fall hört. Vielleicht nicht er hört, aber der Vater im Himmel hört mich immer und in jedem Fall. Und darauf vertraue ich. Ich vertraue, dass Gott immer das Richtige tun wird. Wenn ich also im Glauben beten sage, das ist im Vertrauen beten, im Vertrauen, dass er mich immer hört und dass er immer das Richtige tun wird, dann erweitert sich vielleicht schon die Spanne, was es bedeutet, im Glauben oder im Vertrauen zu beten. Wir können nicht immer erklären, manchmal schon, aber wir können nicht immer erklären, warum Gott unsere Gebete nicht immer so beantwortet, wie wir es ihm vorschlagen. Gott ist allwissend. Er sieht die Zukunft. Er beantwortet unsere Gebete, wie von der Zukunft herkommend. Er weiß, was das Beste ist. Wir können aber beten in der Gewissheit, dass Gott uns hört und dass er das Richtige tun wird. Beten im Glauben oder im Vertrauen. Dr. Campbell Morgan, der ist ein, britischer Prediger, vielleicht auch ein amerikanischer Prediger, hat im gleichen Jahrhundert wie Spurgeon gelebt und war auch einer der großen und bekannten Prediger. Einige von euch werden den Namen kennen. Dr. Campbell Morgan erzählt aus seinem Leben über diesen Bibelabschnitt mit Jairus und seiner Tochter. Und er erzählt Folgendes. Er sagt, ich kann kaum über diese Angelegenheit sprechen, ohne persönlich zu werden und mich an eine Zeit vor 40 Jahren zu erinnern, als meine eigene erste Tochter im Sterben lag. Damals rief ich zu ihm und er kam und sagte zweifellos zu unseren bekümmerten Herzen, fürchtet euch nicht, glaubt nur. Er sagte nicht, sie soll gesund werden. Sie wurde nicht geheilt. Zumindest nicht auf dieser irdischen Ebene. Sie starb hinein ins jenseitige Leben. Aber er hat zu ihr gesagt, Talita Kumi, das heißt, kleines Lamm, steh auf. Was Jesus auch zu Jairus Tochter sagte. Aber in ihrem Fall bedeutete das nicht, bleib auf der Erde. Es bedeutete, dass er sie brauchte und sie zu sich nahm. Sie war all diese Jahre bei ihm und ich habe sie jeden Tag vermisst. Aber seine Worte, glaub nur, waren die Stärke all der vergangenen Jahre. Finde ich faszinierend. Die gleichen Worte, die der Herr zu Jairus gesprochen hat, und die ihn getröstet haben und sein Kind zurückgebracht haben zu ihm, die gleichen Worte haben Campbell Morgan getröstet und das Ergebnis war ein anderes. Aber auch seine Gebete wurden in gewisser Weise erhört, anders als er dachte, aber sein Herz war stille. Zeugnis von einem, wenn man so möchte, einem modernen Jairus. Alison Turner gehört zur Calvary Chapel gehörte zumindest zur Calvary Chapel in Spital in Österreich. Die war mit ihrem Mann lange Jahre die waren Schlossherren vom Schloss, Calvary Schloss in Millstatt. Und etliche von euch werden sie kennen. Die schrieb dieses Zeugnis. Als ich ungefähr 9 Jahre alt war, trennten sich meine Mutter und mein Vater. Kurz bevor mein Vater ging, erinnere ich mich daran, wie ich im Bett lag und ihre wütenden Stimmen von unten hörte. Egal wie tief ich meinen Kopf unter der Decke vergrub, ihre Argumente kamen bei mir an. Eine Trennung, eine Scheidung zerreißen ein Kind. Es kann sehr triftige Gründe dafür geben, aber der Schaden bleibt angerichtet. Ein Herz zwischen zwei Menschen geteilt, nie wieder ganz heil. Eines Tages, als ich von der Schule nach Hause ging, blieb ich stehen. Ich kenne den genauen Ort. Die niedrige Mauer am Ende der Straße, die das Ende des Gartens unseres Nachbarn markierte. Und ich betete. Mein erstes Gebet, das von Herzen kam. Ich betete, dass meine Mutter und mein Vater wieder zusammenkommen würden. Gott hat mir nicht gegeben, was ich wollte. Und jetzt möchte ich dir sagen, wie er mein unbeantwortetes Gebet beantwortet hat. Mit 14 Jahren hatte ich ein problematisches Privatleben. Details sind nicht erforderlich. Es genügt zu sagen, dass ich unglücklich war. Als meine Schwester eine Pause an der Universität machte und nach Hause kam, nahm sie mich mit in eine Kirche. Was ich dort hörte, war wie Wasser für eine durstige Seele. Es war, wonach ich gesucht hatte. Was mich am meisten beeindruckte, war, dass diese Menschen in der Gemeinde über Jesus sprachen als eine echte, lebendige Person. Eine Person, die Teil ihres alltäglichen Lebens war. Im Alter von 15 Jahren hatte mich die Bibel überzeugt, dass Jesus genau der war, der er sagte, dass er sei und dass ich ihm folgen wollte. Das ist mein unbeantwortetes Gebet, das beantwortet wurde. Als ich zu Gott schrie, hörte er mich. Er konnte die Ehe meiner Eltern nicht wieder zusammenbringen, weil das nicht das war, was sie beide wollten. Und Gott zwingt niemanden seinen Willen auf. Aber er hörte mein Herz weinen. Und als ich bereit war, stellte er sich vor. Ich habe nicht alle Antworten des Lebens, aber ich weiß, dass Gott zuhört. Ich weiß, dass das Gebet uns und unsere Herzen verändert. Es ist leicht zu glauben, dass das Gebet nichts geändert hat. Aber was wenn? Was wäre, wenn du nicht gebetet hättest? Allerdings Herzenswunsch und erstes Gebet, das sie von Herzen sprach, dass ihre Eltern zusammenbleiben würden oder wieder zusammenkommen würden, wurde nicht erfüllt. Aber Gott sah tiefer in ihr Herz, als sie es selbst konnte. Und er sah die Verletzungen in ihrem Herz. Und Jahre später findet sie zum Glauben an Jesus und erkennt im Nachhinein, das ist das, was sie wollte und das ist das, was sie brauchte, ein heiles Herz. Ein letzter Gedanke. Ich glaube, dass wir die Philosophie des Gebets, wenn man das mal so sagen will, dass wir die Philosophie des Gebets neu überdenken sollten. Gebet, das denken wir oft, ist ein Aussprechen von Anliegen. Bei mir, das meiste in meinen Gebeten sind Anliegen. Anliegen vor Gott bringen, eins nach dem anderen. Nicht nur, aber ein Großteil davon. Und dann, wenn die Anliegen erhört werden, dann bin ich happy. Und wenn die Anliegen nicht erhört werden, bin ich frustriert. Ein Gebet ist, so wie es uns die Bibel beschreibt, ist eigentlich was anderes. Gebet ist gar nicht primär das Vorbringen von Anliegen vor Gott. Das ist ein Teil des Gebets, zu dem Gott uns einlädt und über den Gott sich freut, wenn wir es tun. Er hat sogar extra goldene Schalen im Himmel, wo die Gebete der Heiligen aufbewahrt werden und dann als Weihrauch zu ihm aufgehen. Also die Fürbitte oder die Bitte, die Anliegen, die wir vor Gott bringen, die erfreuen ihn. Aber das ist nur ein Teil von dem, was Gebet ist. Gebet ist das Pflegen einer Beziehung mit Gott. Und ich glaube, wer Anbetung, auch privat Anbetung praktiziert, wo wir mal die Anliegen außen vor lassen, vielleicht durch einen Bibeltext beten oder in anderer Weise durch einen Liedtext beten oder in anderer Weise Gott anbeten, der merkt, hey, das ist eine ganz andere Art von Gebet, als meine Anliegen nur vor ihn zu bringen, nicht nur, meine Anliegen vor ihn zu bringen. Es ist eine Beziehung. Gebet ist eine Beziehung. Eine Vater-Kind-Beziehung. Jairus hatte Jesus gebeten, zu seinem Haus zu kommen und seine Tochter zu heilen. Ein klares Anliegen, eine klare Bitte. Und als Jesus aufgehalten wurde, da sah für den Jairus alles so aus, als ob aus dem Anliegen nichts würde. Jesus war nicht zu seinem Haus gekommen. Seine Tochter war nicht gesund geworden, im Gegenteil, sie war gestorben. Und da kann man nicht von erhörtem Gebet im herkömmlichen Sinn sprechen. Aber nachdem Jairus gedacht haben wird, er hat mich nicht erhört. Meine Bitte ist abgewiesen. Da sagt Jesus zu ihm, fürchte dich nicht. Glaube nur, und so wird sie gerettet werden. Und Jairus hält sich im Angesicht dieser scheinbaren Unmöglichkeit an diesen Worten Jesu fest. Und das ist Beziehung. Er hält sich an der Verheißung Jesu fest. Und das ist mehr als nur eine Bitte äußern. Das ist Beziehung. Das ist Vertrauen einüben. Und am Schluss darf er erfahren, dass seine Tochter zurückkommt. Vertrauen in Jesus zahlt sich aus. Und auch wenn es nicht so scheint, manchmal, wenn wir mittendrin sind, am Schluss sehen wir in beiden Begebenheiten, er hat alles wohlgemacht. Jesus hat alles wohlgemacht. Bei der Frau, die vermutlich viele Jahre gebetet hat, Herr, hilf mir. Herr, ich möchte wieder ins Leben zurück. Herr, ich möchte wieder in den Tempel zurück. Herr, heile mich. Am Schluss hat er alles wohlgemacht. Und das ist der Hauptgedanke, den ich glaube, den der Herr uns heute Abend mitgeben möchte, durch den er uns ermutigen möchte, dass wir festhalten an ihm. Dass wir nicht auf die Anliegen, uns an den Anliegen festbeißen, die der Herr nicht oder noch nicht erhört hat und was uns so schnell und so leicht frustriert. Und wir denken manchmal, ja, wir beten und wir beten und wir beten und alles ist vergeblich. Der Schein trügt. Beten ist nie vergeblich. Denn beten, ob es Anliegen sind, die wir ihm bringen, oder ob es Anbetung ist, die wir ihm bringen. Beten ist immer etwas, was uns in eine Beziehung bringt mit Gott. Ja, Jairus und diese Frau sind definitiv Zeichen dafür. Lass uns noch eine Zeit nehmen, wo wir vor den Herrn kommen. Wenn du Anliegen auf deinem Herz hast, dann bete ruhig dafür. Und wir beten im Herzen mit. Wenn du ein allgemeines Anliegen hast, dann bete dafür. Wenn du ein Wort der Anbetung hast, dann bring es vor den Herrn. Lass uns noch eine Zeit nehmen, wo wir beten. Bete kurz, aber bete. Lieber Herr, wir möchten dir dafür danken, dass wir mit Freimütigkeit vor deinen Thron kommen können. Denn du bist unser Vater. Wir sind deine Kinder. Wir beten dich dafür an, Herr, dass wir uns nicht scheuen oder schämen müssen, sondern dass wir mit dir reden dürfen und dass wir dich kennen.